Hallo lieber Stefan, ich höre dich lachen, du scheinst gute Laune zu haben. Was ist los?
Ich habe glänzende Laune und allgemein geht es mir gut und ich sehe dich aber auch mit einem Grinsen und einem guten Zustand.
Aber bin ich doch immer.
Hervorragend. Ich habe mir selbst so ein bisschen Scherze erzählt und deswegen musste ich gerade so ein bisschen lachen, weil ich wusste nicht, sage ich jetzt noch frohes neues Jahr, sage ich nicht frohes neues Jahr, von wem kriege ich alles Ärger, wenn ich frohes neues Jahr sage?
Ja, von mir nicht. Es ist die erste Folge und ich finde, das ist total angebracht eigentlich.
Aber ich kriege schon die ganze, also heute ist ja der 24., wenn es jetzt rauskommt, ist es wahrscheinlich dann schon irgendwie Ende Januar. Mhm. Und ich kriege schon seit ein paar Tagen immer Ärger, weil ich den Leuten noch ein frohes neues Jahr wünsche, weil die sagen, das macht man dann nicht mehr.
Ach so,
meine persönliche Haltung ist ja, wenn man die Leute das erste Mal im neuen Jahr sieht und es ist noch Januar, dann darf man auch frohes neues Jahr sagen. Das ist das erste Mal, dass wir uns sehen.
Das stimmt, ja. Wir haben ja... Okay, ja. Das stimmt. Ja gut, aber du hast ja eingeschränkt, es muss auch noch Januar sein, dann finde ich es eigentlich akzeptabel.
So, und da habe ich dann irgendwie drauf rumgerätselt und dann war hier auf einmal irgendwie der Countdown runter und dann war ich noch zu keiner Entscheidung gekommen und dann musste ich lachen.
Aber wie schön, dich zu sehen. Und ich finde, der 24. ist ein denkwürdiges Datum, weil tatsächlich heute klicken die Handschellen.
Also ich finde, diese ganze Woche, also ist ja unfassbar, also die klickenden Handschellen, Herr Benko in U-Haft, die erneute Götz-Insolvenz, die vermeintliche Übernahmepläne von P&C für Sinn, also im Handel, insbesondere im Non-Food-Handel, ist gerade richtig viel los.
Ja, interessanterweise schreibt die TV Rückgang der Großinsolvenzen, aber es fühlt sich nicht so an, würde ich sagen.
Also ich wollte auch sagen, schreibt sie auch, es fühlt sich nicht so an. Ich glaube, sie meint, es ist wirklich zurückgegangen. Aber
es wird wohl so sein, die von den Zahlen her, aber ich glaube, das ist nicht so wahnsinnig aussagekräftig, wenn man einfach nur sozusagen das Datum und die Anzahl. Also in 24 sollen die Großinsolvenzen zurückgegangen sein, aber auf alle Fälle hat man nicht den Eindruck. Aber faktisch, die Zahlen meinen, sie werden das recherchiert haben, damit nichts Falsches. Aber auf alle Fälle gefühlt ist es anders.
Ja, auf jeden Fall. Oder die haben es halt sich alle irgendwie auch für den Januar aufgehoben. Aber ja, klar. Also ich erinnere mich noch, wir haben ja eine Folge zu Benko, zu Signa, zu der Insolvenz gemacht.
Ja, das stimmt.
Kurz bevor es dann noch wirklich passiert ist. Heute nehmen wir auf an dem Tag, wo es dann für Herrn Benko auch in die U-Haft geht. Und da muss man ja sagen, da sind dann noch so ein paar Dinge rausgekommen, die vielleicht der ein oder andere auch erwartet hätte, aber die ich dann schon überraschend fand. Also was ich nicht so überraschend fand, von außen drauf geguckt, ist, dass es sich auch irgendwann mal um Insolvenzverschleppung handeln könnte. Weil gemessen an der Größe und Komplexität des gesamten Konstrukts mit wie viel 100 Firmen, die auch alle substanziell Immobilienvermögen und Ähnliches tragen, dass da dann auch irgendwann mal die Übersicht fehlt und man nach eingehender Prüfung zu dem Schluss kommen kann, da ist die Insolvenz aber verschleppt worden, da hätte schon vorher mal jemand die Hand heben müssen. Das hat mich gar nicht überrascht.
Ja,
Was mich schon dann ein bisschen überrascht hat, und das ist, soweit ich es bis jetzt verstehe, auch der eigentliche Grund für die U-Haft, die dann heute auch angeordnet wurde, das ist, dass wohl auch vorher Geld aus dem Unternehmen in private Stiftungen überführt wurde und es somit auch eine Verschiebung von Insolvenzmasse wäre oder davor, danach, wie auch immer.
Ja, ja.
Das ist natürlich gar nicht schön.
Also ehrlicherweise blicke ich auch nicht durch. Ich glaube, das ist einfach zu komplex, dieses Gebilde. Und ich vermute, das ist auch eins der Probleme, die dahinter stecken. Aber ich fand es jetzt auch beeindruckend heute, dass dann sogar die Untersuchungshaft angedeutet ist. Aber die Frage ist für mich so ein bisschen auch, wenn du jetzt mal die Dinge, die du gerade diskutiert hast, Wörl, P&C, Sinn und jetzt nochmal Benko, auch mit den Warenhäusern. Gut, ich meine, die Warenhäuser, zumindest die neuen Eigentümer behaupten, dass es ganz gut läuft. Ich wäre da ein bisschen skeptisch. Die Frage ist, was heißt das eigentlich für diese Großflächen, die wir dort haben? Diese klassischen Multilabel-Großflächen. Ich meine, die Diskussion der Warenhäuser irgendwie, seit den 90ern gibt es ja die Warenhauskrise gefühlt und die Anzahl dieser Warenhäuser, ich habe das mal nachgeschaut, in den 90ern gab es tatsächlich noch 400 Warenhäuser und 2010 waren es dann noch die Hälfte und 2025 irgendwie jetzt nochmal die Hälfte. Jetzt liegen wir irgendwie, zumindest wenn man jetzt Galeria anschaut, irgendwie bei knapp 80 oder 81 Warenhäuser, die noch haben. Und wenn wir jetzt P&C anschauen, letztes Jahr auch in der Insolvenz oder was ist das vorletztes Jahr dann schon, wenn wir jetzt Januar haben? Und dann vorletztes Jahr war es ja schon 23, genau. Und jetzt die Übernahme von Sinn und das ist ja dann schon beeindruckend. Das gibt ja eigentlich kaum noch. Ne? Ich habe jetzt auch gerade recherchiert, dachte ich, bin mal gespannt, ob das Kartellamt eigentlich zustimmen wird bei der Übernahme, weil wenn man den Markt ganz eng betrachtet, gibt es ja gar nicht mehr viele in dem Segment. Ne? Bräuniger, Wörl, also es gibt ja kaum noch. Und deswegen bin ich mal gespannt auch, wie die Diskussion ausgeht, wenn das denn überhaupt stattfinden würde, wenn die Übernahme stattfindet. Aber ich meine, das ist ja wohl die aussichtsreichste Opportunität, die es da gerade gibt.
Ja, also ich finde jetzt die Kartelldiskussion, jetzt wo du es sagst, denke ich auch drüber nach. Ich fand sie ursprünglich nicht so spannend, weil ich jetzt bei Peek und Kloppenburg und Sinn erstmal sagen würde, das bezieht sich nicht auf den eng zu fassenden Warenhausmarkt, sondern auf den recht weit zu fassenden Textil- und Bekleidungsmarkt. Und da sind jetzt die beiden Unternehmen gemeinsam meines Erachtens nicht so dominant und marktbeherrschend. Da wäre jetzt meine Erwartung, dass das Kartellamt das durchwinken würde. Was ich viel spannender finde, ist die Frage, was wollen die denn damit? Also ja. mit dem Thema der Warenhäuser haben wir uns ja schon auch eingängig beschäftigt. Da können wir gleich auch nochmal kurz zurückschwenken und warum die vielleicht eine Chance haben und warum nicht. Aber bei den Textiliten, da sind ja noch ein paar mehr auch wirklich schwierig unterwegs, auch im letzten Jahr und dem Jahr davor, ne, von Esprit bis, ich kann die gar nicht alle aufzählen, da ist ja irgendwie dann Sinn eigentlich nur einer in einer langen Reihe. Ja. Tun sich ja offensichtlich alle, je größer die Fläche, umso schwerer. Ich habe die Korrelation noch nicht genau gerechnet, aber ich würde mich mal auf das dünne Eis wagen und sagen, die große Textilfläche, die hat es irgendwie in den letzten Monaten und Jahren nicht geschafft. Und jetzt sagen die B&Cs aus Düsseldorf, völlig egal, wir nehmen die Sins noch. Und ich habe verstanden, irgendwie aus bisherigen Gesprächen und so weiter, dass der Kaufpreis wohl relativ überschaubar sein soll. Da war so ein kleinerer zweistelliger Millionenbetrag genannt. Die einen sagen 10, die anderen sagen 15, die nächsten sagen 17. Irgendwo dazwischen wird die Wahrheit wahrscheinlich liegen am Ende, die geboten werden sollen. Das ist ja gemessen an der Größe des Unternehmens Sinn wahrscheinlich nicht. Damit kaufst du wahrscheinlich die Bestände und könntest sagen, damit sind wir in Summe irgendwie okay unterwegs. Aber was damit ja komplett unterschätzt wird, unabhängig davon, ob ich das Ding für 1 Euro, 10 Euro oder 10 Millionen Euro kaufe, das erwirtschaftet ja offensichtlich keinen Ertrag. Also ich habe ja nach vorne raus noch weitere Belastungen durch die negativen Häuser. Und da ist völlig unklar, auch wenn ich zwei Markenstrategien und so weiter alles verstehe, mir ist völlig unklar, wie P&C das dann heilen will und nicht einfach das Bleeding über die nächsten Jahre weitergeht, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ich habe zwei Gedanken dazu. Das erste ist, also Sinn hat deutlich kleinere Filialen. Insofern, wenn dann der Anfangslogik ist, die Großflächen haben ein Problem, könnte es genau interessant sein, eben sagen, wir arbeiten auch mit deutlich kleineren Filialen. Bei Sinn gibt es eine, glaube ich, eine richtig große in Bonn. Die hat irgendwie, glaube ich, 5.000 oder 6.000 Quadratmeter. Aber es gibt auch sehr viele kleine Filialen. Insofern, es könnte interessant sein für P&C zu sagen, wir gehen mal mit kleineren Flächen an den Start. Das könnte genau eine Argumentation sein. Zum Thema Bestände, das ist das zweite Thema, was, glaube ich, interessant ist für P&C. Sinn hat nach den Insolvenzen im Prinzip gar keine eigene Ware mehr. 80% des Businesses ist eigentlich Depotware, Konsolidationsläger. Das heißt, die Ware gehört denen nicht. P&C hat das überhaupt nicht bislang. Und auch das könnte interessant für Peek und Kloppenburg sein, sich diesem Thema zu nähern. Weil ich glaube, P&C ist einer der, glaube ich, neben Bräuninger natürlich, aber einer der wenigen großen noch Multilabel-Händler, wo man sagen kann, da gibt es echte Einkaufskompetenz. In vielen anderen gibt es die nicht mehr. Das heißt, die wählen halt die Marken raus und stellen dann die Flächen mehr oder minder zur Verfügung. Und also je nach Diskussionslage sozusagen und Verhandlungsfrage. Aber ich glaube, das könnte ein Thema sein, was Peek und Kloppenburg interessant finden. Warum die dafür jetzt Sinn brauchen, ist nicht einfach selbst ausprobieren, das kann ich dir auch nicht erklären. Aber ich glaube, diese zwei Gründe sind schon seit längerem in der Diskussion. Und das letzte Thema, aber auch das ist für mich nicht so ganz stichhaltig, ist natürlich die Abgrenze zu P&C Nordgebiet. Mit Sinn kommen sie da natürlich deutlich stärker in den Norden. Und auch das könnte sein. Aber es sind für mich, du hast recht, wenn man die Frage nochmal beantwortet, wollen die eigentlich alles drei keine Gründe, wo ich sagen muss, das hole ich mir jetzt rein. Vor allen Dingen, sie machen es dann ja auch inklusive, oder zumindest das ist der Plan, inklusive der Hagener Zentrale, was ich stark in Frage stellen würde, ob das wirklich dauerhaft so sein wird.
Also zu dem letzten Punkt hätte ich eine klare Meinung. Also wenn sie es dann übernehmen, dann müssen sie auch die Hagener Zentrale schließen.
Ja.
Also sorry, dass ich das so deutlich sage. Ich meine das ganz emotionslos, aber es macht überhaupt gar keinen Sinn, eine größere Zentrale in Düsseldorf und irgendwie 75 Kilometer entfernt auch eine zu haben.
Ja, genau.
Da hätte ich eine relativ klare Meinung, dass das sicherlich dann über die Zeit abgewickelt wird, noch abgewickelt werden muss. Den zweiten Punkt finde ich spannender. Da würde ich in beidem, also über das Thema Lage, würde ich vielleicht auch noch irgendwie einen Dreh an das ganze Thema bekommen, aber sozusagen aus zwei Dimensionen. Du sagst ja einmal Lage, damit hätten sie eine Brand, mit der sie auch im Nordosten Deutschlands wirtschaften könnten, wo ja sonst eigentlich die P&Cs aus Hamburg sind.
Also Sinn ist nicht im Osten, ne? Sie sind im ganz klar Westen und nördlicher, aber nicht im Osten.
Aber darüber könnte man sich dem Thema nähern, wo ich jetzt sagen würde, könnte ich es aber immer noch alleine machen. Ich könnte auch irgendeine andere Marke nehmen, mit der ich dahin gehe.
Ja.
Und eine andere Frage wäre natürlich, also wo sind denn Sinngeschäfte typischerweise in den Innenstadtlagen angesiedelt? In meinem Kopf sind das gar nicht immer die Top-Top-Lagen, sondern das kann auch schon mal eine 1,5B-Lage sein. Und dann muss man sich natürlich fragen, dann macht Lage einfach keinen Sinn. Ne? Also gemessen an den Leerständen und Möglichkeiten, die es da gibt, wäre dann aber eigentlich eine eigene Marke kreieren und in kleinere Flächen gehen, das wäre viel einfacher.
Ja. Ich muss übrigens korrigieren, es gibt eine Filiale in Jena, eine in Magdeburg und eine in Dresden. Ich schaue gerade mal nach. Also ein bisschen was im Osten haben sie halt doch, aber der große Part ist halt Nordrhein-Westfalen. Es gibt eine in Hamburg, zwei in Hessen, zwei in Niedersachsen.
Aber dann würde ich so einen Angriff auf das gleichnamige Unternehmen in Hamburg, würde ich sagen, ist dann damit nicht sofort möglich, nur mit irgendwie dann substanzieller Expansion, dass jetzt morgen substanziell expansiert wird mit einem Unternehmen, das gerade erstmal durch die Insolvenz durch muss. Also das klingt, egal mit wie viel Wohlwollen ich auf dieses Thema blicke, ich tue mich schwer.
Ja, es könnte natürlich sein, das Thema Positionierung nochmal. P&C hat ja Eigenmarken, sind eigentlich nicht so sehr. Sie sind da lange Zeit weggegangen, bedienen sozusagen den Markteintritt eher mit Marken, ne? Also die nicht so hochwertig sind. P&C könnte sozusagen über diesen Weg Beschaffungsvolumen erhöhen, ihre Eigenmarken in den Sinnhäusern, damit sie eben die Zwei-Marken-Strategie P&C und Sinn gibt es ja manchmal auch an einigen Standorten doppelt, nochmal besser fahren können. Aber ich würde nochmal gerne mit dir eine Ebene hochgehen, wenn wir uns das Ganze mal irgendwie anschauen. Tatsächlich, wo wir eben schon mal waren, dieses Thema der Multi-Label-Flächen in den Innenstädten sowieso. Also ehrlicherweise, mich überkommt ja eine unfassbare Langeweile, wenn diese Häuser reingehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Und ich du hast gerade die ganze Zeit das Sortiment elaboriert. Ich habe keine Ahnung, was man bei Sinn aufkommt. Also bei allem Respekt. Es gibt noch zwei Gründe, warum ich Sinn, alle Menschen von Sinn müssen wir nachsehen, aber ja. Die zwei Hauptgründe, warum ich Sinn kenne, ist, weil ich selber eine ganze Zeit lang in Hagen gearbeitet habe.
Ja, stimmt.
Sozusagen in Schlagdistanz. Das zweite, weil ich diesen Zirkus um die Eigentümer, den Herrn Göbel und seine Frau und das raus und rein und dann.
Auch im Gefängnis, fällt mir gerade ein.
Auch ungefähr. Herzlichen Glückwunsch. Ja, genau. Das ist ehrlicherweise hauptsächlich erstmal mit diesem Unternehmen verbinde. Also insofern.
Ja. Ich meine, GOC.
Educate me, wenn es um Sortimente geht.
Ja, aber ich meine auch den Peek und Kloppenburg, auch die Warenhäuser, über die wir gerade schon gesprochen haben. Also ich sage ja, mich überkommt doch die Langeweile. Ich frage mich, welchen Zweck hat das überhaupt noch? Und ich meine, und die Frage ist, wenn ich das jetzt mal fortschreibe mit den 400 Filialen, 200 Filialen bei Galeria, jetzt 80 und jetzt haben wir diese Diskussion, ist das am Ende? Gibt es das bald nicht mehr? Und was heißt das für die Innenstädte? Weil kleinere Warenhäuser, und das stimmt, glaube ich, unbedingt, also wirklich kleinere Warenhäuser, ne? Die sind, glaube ich, durchaus erfolgreich, weil sie eben flexibel sind, ihre Kunden wirklich kennen. Also dieses, es gibt ja, weißt du, das Innenwarenhaus in Wasserburg, das ist so Multilabel, Multicategory, unterschiedliche Marken, sehr Service, sehr kundenorientiert, Instagrammable von der Darstellung her und von der Kommunikation. Also das finde ich ja spannend und daran würde ich auch total glauben, da hätte ich auch Lust hinzugehen. Aber diese unfassbaren, langweiligen Konzepte, die die Großflächen gerade bieten, mal abgesehen eben von den Bräuninger und von den ganz großen Warenhäusern in den großen Metropolen, Barcelona, Paris und so weiter, mal abgesehen, brauchst du das doch vielleicht gar nicht mehr. Und wird es auch nicht mehr geben.
Ja, also oder doch? Ich würde es mal sagen, für den Großteil der Kunden braucht es das tatsächlich nicht. Das ist einfach kein relevantes Format mehr. Große Fläche Textil, das wird einfach weniger werden. Und damit würde ich sagen, reduziert sich auch die Notwendigkeit dieser Konzepte in den Innenstädten. Das ist ja dann sozusagen die Frage, die mitschwingt. Ne? Also was bringt das für den Kunden? Und irgendwie die immer wieder gestellte Frage, sterben damit die Innenstädte? Also meines Erachtens sterben die Innenstädte jetzt nicht, weil die großflächigen Anbieter dann da wegbleiben. Also sie sterben dann vielleicht eher, weil sie nicht schnell genug in der Lage sind, diese großen Flächen in attraktive kleine Flächen zu transformieren. Dann habe ich dann ewig und drei Tage einen Leerstand und ein so großer Leerstand, der dann auch nicht gut gepflegt wird, der macht natürlich eine Innenstadt nicht attraktiver, sondern unattraktiver. Also ich glaube, der Leerstand ist ein Problem für die Innenstädte.
Ja.
Die Lösung ist aber nicht, dass P&C und Sinn da reingehen.
Ja, das könnte man ja auch für die letzten verzweifelten Aktionen sozusagen halten, ne, die da jetzt noch stattfinden. Aber eben warum kauft jetzt Hudson Bay, also diese NRDC Group hier um den Baker oder jetzt die Warenhauskette noch, weil sie sagen, wir haben das Potenzial? Oder sind das alles nur verzweifelte Restaktionen?
Man muss ja, so ein paar Sachen muss man meines Erachtens unterscheiden. Also aus einer Finanzinvestorenperspektive Also kann ich dort Geld reintun und anschließend Geld mehr für mich rausnehmen? Auf kurzfristiger Sicht, da würde ich sagen, das kann ja sein. Also ja, gerade schon meine Logik mit den Sinnbeständen, ich weiß nicht, ob sie stimmt, ne, aber das wäre eine, die ich folgen könnte. Ich nehme quasi die, jetzt habe ich verstanden, bei Sinn stimmt sie nicht, weil sie gar nicht so viele eigene Ware haben, sondern eine Rohware. Aber da, wo noch eigene Ware drin ist, ich kaufe mich da ein zu einem Preis unterhalb des Buchwerts der Ware, die ich auf der Bilanz habe, und vermarkte dann die Ware ab und nehme dann das Geld raus. Das kann ja funktionieren aus reinen Finanz- und Investorenperspektive. Und ich erzähle das wertfrei. Ne? Ich bin jetzt nicht bei, ist das gut, ist das schlecht, gibt es da moralische Bedenken. Ich bin einfach bei, ist es möglich, dass Menschen, die dann in sowas einsteigen, damit Geld verdienen? Da würde ich sagen, ja, das ist möglich. Da gibt es jetzt auch mehr als 3 Beispiele, wo das so schon funktioniert hat. Aus einer unternehmerischen, eher langfristigen Perspektive, im Sinne von, ich glaube daran, dass es auch in 10, 20 Jahren noch gute und wieder blühende Warenhäuser geben wird in dem Format, wie es sie heute gibt, da wäre ich skeptisch. Da wäre ich sehr skeptisch.
Und ich glaube, das muss man unterscheiden. Das glaube ich nämlich auch. Und ich glaube, ich meine, wir haben schon mal darüber gesprochen in einem der Podcasts. Ich habe ja schon mal über diesen Point of Identity gesprochen. Das heißt, wo einfach Städte oder eben Standorte halt zu einem Punkt werden, wo Menschen gerne hingehen, weil sie sich damit identifizieren, auch ihre eigene Identität stellen. Und als ich mich mit dem Thema jetzt nochmal beschäftigt habe, habe ich irgendwie einen Artikel gefunden, in dem stand, dass dieser Standort, also das Warenhaus, vielleicht in einer deutlich kleineren, definitiv in deutlich kleineren Form, eher zu einem Dorf und Marktplatz wird, wo man sich gerne trifft und seine Leute trifft, wo man eben identitätsstiftend wieder sein kann. Und das bestätigt mittlerweile auch, es gibt eine relativ aktuelle PwC-Studie, die berechnet sozusagen, was bedeutet eigentlich sozusagen die Weiternutzung, was hat das eigentlich gemacht mit den Städten. Und dort, wo es gelingt, diese Standorte wirklich so aufzuwerten, dass man dort gerne hingeht, weil man dort vielleicht, keine Ahnung, Konzert, Kultur, Einkaufen und alles Mögliche findet, also wie ein großer Treffpunkt, wo man über Communities eigentlich spricht, dass das genau diese Standorte werden könnten. Ne? Weil, wie gesagt, das ist von diesem Zukunftsforscher, Jansky heißt er, genau. Die Firma heißt To Be Ahead. Die hat in seinem Buch 2030 mal eben von diesem Point of Identity gesprochen oder von Identitätsplätzen gesprochen. Und solche kleinen Konzepte sieht man, finde ich. Und ich glaube, diese alte Warenhausgeschichte, du hast gesagt, das alte Format und auch dieses Thema Peek und Kloppenburg kauft jetzt Sinn und macht dann, keine Ahnung, seine Eigenmarken da rein und was auch immer, das macht alles keinen Sinn. Ich glaube, man muss, wenn, auch im Sinne der Städte, darauf achten, dass es jetzt diese Identitätsorte gibt, wo Menschen gerne hingehen, um die Stadt auch zu beleben. Weil ich glaube schon, dass grundsätzlich ein Warenhaus erstmal Frequenz auch in die Stadt gebracht hat, auch wenn da nicht mehr viel los war. Wenn es jetzt weg ist, kommt noch wieder Frequenz, wenn es nicht nur was Intelligentes ersetzt wird.
Dem würde ich ja sogar folgen. Das ist eine schwere Brücke, glaube ich, die wir da bauen. Aber grundsätzlich glaube ich, dass es solche Point of Identities geben kann, dass die helfen können. Und dann glaube ich auch, dass da die Warenhäuser einen Mehrwert leisten können. Und jetzt sagt man, okay, wie kommt denn jetzt der Stefan auf dieses dünne Eis? Aus einem einfachen Grund, wenn ich die etwas viel größeren Geschwister der Warenhäuser nehme, nämlich die Einkaufszentren, dann würde ich sagen, dass es 2 große Treiber für den mehrere Dekaden andauernden Erfolg von Einkaufszentren gibt. Der eine große Treiber dieses Erfolges ist, dass man auch im Regen und schlechten Wetter dahin gehen kann. Und der andere, und das Parkplätze und so weiter, also die Architektur und so weiter. Und der andere große ist, dass sie die Zusammensetzung des Angebots managen und damit quasi Einfluss haben, nicht nur was passiert in einem Laden, sondern was passiert auch rechts, links und gegenüber von diesem Laden. Und das ist meines Erachtens ein substanzieller Nachteil bei den Innenstädten. Da sind nämlich die einzelnen Immobilien nicht in der Hand der Stadt oder eines größeren Verwalters, der das entsprechend so gestaltet, dass ein Point of Identity daraus werden kann. Und die einzelne Einzelhandelsfläche in der Innenstadt ist dafür zu klein. Die Mischung dazwischen könnte das Warenhaus sein, also architektonisch, nicht in seinem ursprünglichen Format, aber die dazugehörige Immobilie, weil sie nämlich in einer einzelnen Hand ist und damit manageable in ihrer Zusammensetzung und groß genug, um ausreichend zusammenstellbare Fläche und Orte des Sich-Treffens bieten kann. Also nochmal, ich weiß, das ist ein bisschen eine schwere Brücke und dünnes Eis, aber wenn man denn darüber sprechen will, wie kann es aussehen, was kann eine Idee für die Zukunft sein, der Idee wäre ich bereit, gedanklich zu folgen.
Absolut. Und ich glaube, dass die Städte da eine wichtige Aufgabe haben, weil diese Umbaukosten dieser Warenhäuser sozusagen in solche Standorte sind eben sehr kostspielig. Und das wird sich kein Investor leisten. Ne? Also wie gesagt, diese Studie von P&C, die ich vor kurzem gelesen habe, die ist von Ende 24, die hat 37 Häuser untersucht, die weg sind. Und was habt ihr damit gemacht? Interessanterweise in den großen Städten ist das häufig ganz gut gelungen, auch danach wieder höhere Mieten zu ergattern. In kleineren Städten eben nicht. Aber der wesentliche Punkt ist, in den Ballungsräumen musst du bis zu 3.000 Euro pro Quadratmeter Umbaukosten in die Hand nehmen, um aus diesen alten Warenhäusern wirklich interessante Standorte zu machen. Und es wird kein Investor machen. Das heißt, die Städte haben dort eine wichtige Aufgabe. Ich glaube aber, sie tun gut daran, weil die Stadt an sich ja ein Ort zu identitätsstiftend ist. Und ich glaube, darin können diese Standorte total interessant werden. Und ich glaube, dass Warenhäuser, wenn man sie mal so denkt, irgendwie sehr spannend sein können.
Ich würde zwei zynische Abers einwerfen. Oder ein kaufmännisches Aber und ein zynisches. Das kaufmännische Aber ist, ich glaube, mit den 3.000 Euro pro Quadratmeter, da bist du so in irgendwie, bist du bei Erneuerungen der Gebäudetechnik, Energetik und so weiter, hast du da noch nicht eingerechnet. Ich glaube, das ist deutlich teurer, als wenn du so ein Gesamtding irgendwie in die Hand nehmen willst. Und das zweite ist, das ist eine Weile her, dass ich in die Haushaltsbücher der einen oder anderen Kommunen geguckt habe, aber wenn sich das nicht substanziell verändert hat, dann haben die noch weniger Geld als Finanzinvestoren und werden das ja, auf gar keinen Fall stemmen
können. Stimmt. Das stimmt, ja. Okay. Ich finde es ja ein bisschen schade, weil ich bin bei aller kritischen Betrachtung, ich bin ja jemand, der auch nochmal eine Idee gerne entwickeln würde. Und ich glaube, dieses Thema des Warenhaus als Point of Identity fände ich ein spannendes Konzept.
Also wenn sich dafür eine Institution, eine Stadt, wie auch immer, ein Investor, was auch immer findet, um das finanziell zu unterstützen, dann würde ich meinen Zynismus beiseite packen und sagen, let's try it. Also das ist auf jeden Fall wert, versucht zu werden und auszuprobieren. Mehr wert als viele andere schräge Ideen, die ich in dem Zusammenhang irgendwie schon gehört habe. Also insofern, wenn ich meinen Zynismus beiseite nehme und auch mal kurz positiv und optimistisch auf das Ding gucken möchte, deiner Idee würde ich gedanklich folgen und wäre sofort bereit, jeden Investor, der das bereit ist zu machen, auch irgendwie zu unterstützen.
Zumindest würde ich lieber meine Kreativität dahin lenken, sowas zu entwickeln, als zu überlegen, warum in aller Welt P&C jetzt Sinn kaufen möchte.
Also die Antwort auf die Frage würde mich schon auch interessieren. Ich habe bloß die bittere Vermutung, dass ich der Logik nicht so gut folgen kann wie deine Point of Identity.
Da, so, jetzt haben wir doch irgendwie ein schönes Ende gefunden. Finde ich, die Kurve gut gekriegt. Von den Benko-Handschellen bis zum Point of Identity. Ich finde, das ist ein großer Bogen gewesen für den Jahresstart.
Ich finde, das macht total viel Hoffnung für das Rest. Also wenn weiterhin so viel passiert, dann machen wir auf jeden Fall jeden Monat eine spannende Folge von Retail
Talk. Ja, perfekt. Super. Ich wünsche dir einen schönen Resttag, lieber Stefan.
Das wünsche ich dir auch. Und so es dann anfängt, ein schönes Wochenende. Mhm. Alles Gute. Bis dann, Wolfgang.
Bis dann, mach's gut. Ciao.
Ach übrigens, wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch bitte auf einer der bekannten Podcast-Stationen, liked ihn und kommentiert ihn auch gerne. Darüber würden wir uns sehr freuen. Vielen Dank.